Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 14. Januar 2021 zur 484. Folge Verbinde die Punkte. Ja, David gegen Goliath. Gleich zu Beginn einen schönen Gruß an den Georg, der in seiner gestrigen Sendung ein ähnliches Narrativ beziehungsweise den absolut identischen Titel gewählt hat. Ja, wir gehen da recht synchron weiterhin, auch wenn wir momentan für viele nicht sichtbar sind, miteinander zumindest nicht. Dafür gibt es eigentlich keinen konkreten Grund. Ich habe für mich das Gefühl, dass ich mich in meiner Arbeit auch wieder ein bisschen fokussieren sollte, mich generell ein bisschen zurückziehe, einfach wieder ein bisschen ruhiger werde. Und ja, die Dinge, die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Das hat alles seine Qualität. Ich denke, dem einen oder anderen ist es klar. Wir werden mit Sicherheit wieder Lives machen. Nur in diesem Moment gerade nicht oder bis zu diesem Moment. Ich habe da eigentlich nicht großartig nachgedacht drüber, wann das nächste Live sein wird. Ich vermute, dass sich dieses Wochenende noch sogar eins ausgeht. Wird auch mal wieder Zeit, gebe ich schon zu. Ja, nicht zu viel hineininterpretieren, das ist natürlich auch ein Vorwurf, den man mir gerne macht, hier das, diese Inszenierung, die wir hier momentan auf der globalen Bühne sehen, nach meinem eigenen Gutdünken für mich auszulegen. Natürlich, jeder hat seine subjektive Sicht, allerdings sind meine Ansichten durchaus durch gewisse Dinge begründet und wir werden sehen, wie das Jahr 2021 verlaufen wird. Und ja, dann können wir uns tatsächlich drüber unterhalten, wer denn richtig lag und wer nicht. Ja, David gegen Goliath. Und das ist ja auch eine Geschichte, die mit der Situation jetzt relativ gut zu vergleichen ist. Viele sehen sich einem übermächtigen Feind gegenübergestellt. Viele sehen sich als absolut chancenlos. Und ja, da möchte ich an diese Geschichte David gegen Goliath erinnern. Und ja, wie ist diese Geschichte ausgegangen? Und ich sehe da wirklich Parallelen zu der Zeit jetzt. Aber wie gesagt, das werden wir sehen, wenn es Frühling wird. Und da rede ich nicht nur von einem meteorologischen Frühling jetzt, ab März, April dann, sondern ich rede davon, dass die Menschheit seit Jahrtausenden einen dunklen, dunklen Winter durchschritten hat und ja, nun tatsächlich die Zeit für den Frühling gekommen ist. Noch nicht Sommer, ich rede da nicht von einem, oder noch nicht von einem goldenen Zeitalter, was viele, viele hier zitieren. Es geht jetzt mal darum, aufzuwachen, Frühjahrsputz zu betreiben und ja, das Licht zu genießen. Und in diese Zeiten werden wir eintreten, auch wenn das jetzt für viele als mehr und mehr unmöglich erscheint, da die Dunkelheit mehr denn je Besitz zu ergreifen scheint. Ich weiß, wir befinden uns in einer sehr entscheidenden Phase. Ich weiß, dass es an der Oberfläche nicht gut aussieht. Da müssen wir nicht an einem heißen Brei herumreden. Aber wenn man einen gewissen Einblick hat, dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Stimmen, die alle in die gleiche Richtung blicken. Und ja, diese Richtung geht eben auf eine Befreiung zu. Und da rede ich gar nicht von einer Befreiung, die jetzt von außen kommt. Das ist natürlich auch notwendig. Ich rede vor allem auch, und das habe ich immer wieder gesagt, von einer inneren Befreiung. Jeder muss sich wirklich hier ein bisschen selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und das geht Hand in Hand, meines Erachtens. Ja, da könnte man viel reden. Wie gesagt, auch sehr philosophische Angelegenheiten, die wir hier zu besprechen haben. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt wieder auf unsere Bühne und ja, beginnen einfach mit Ja, der CIA. Wieso nicht? Die CIA hat jetzt historischerweise, ich habe es noch nicht angeschaut, weiß nicht, wie viel da tatsächlich drinsteckt, aber ich werde es noch tun, habe es mir schon runtergeladen, ihren Black Vault, also ihren schwarzen Tresor geöffnet und haben präsentiert, was sie denn über UFOs, Aliens und so weiter wissen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht im Detail angeschaut, ob es da tatsächlich schon das, also die große Offenlegung geschehen ist, wage ich zu bezweifeln. Allerdings ist es sicherlich eine interessante Lektüre. Und ja, wer sich das anschauen will, klickt hier, also bei der New York Post gibt's einen Link. Wie immer gibt's alle meine, also alle Links, die ich nochmal, wie immer gibt's die Links zu allen Meldungen, die ich präsentiere, auf meiner Homepage verbindete.de. So auch diesen hier. Beziehungsweise muss man dann den Link bei New York Post wählen. Der The Black Vault, also der schwarze Tresor. Ja, die CIA Collections über UFOs. Ladet euch das runter und vielleicht schadet es auch nicht, sich auch das ein oder andere weitere Unterhaltungsmedium zu sichern, ob das jetzt Filme sind oder ja, Bücher oder was auch immer. Wir treten in eine sehr, sehr kritische Zeit ein, sage ich mal, ohne jetzt da Panik schüren zu wollen. Ist alles gut, meines Erachtens. Es kündigt sich wirklich auch schon an der Oberfläche an und das will ich wirklich kurz loswerden. Wie gesagt, lasst euch da nicht in die Panik ziehen, dass es zu gewissen Ausfällen kommen könnte. Ich sage nicht, dass es dazu kommen wird. Ich sage, dass es dazu kommen könnte. Und was ausfallen kann, später noch diverse Stromausfälle ansprechen, haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen. Natürlich kann es sein, dass das Internet ausfällt für eine gewisse Zeit. Es kann zu Versorgungsengpässen führen. Also wir haben gehört, dass jetzt die Lkw-Fahrer getestet werden müssen. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist nicht meine Art. Ich möchte nur, und das habe ich auch in den letzten Monaten immer wieder getan, darauf hinweisen, dass man sich auf gewisse Dinge einfach vorbereiten kann. Ob das jetzt Nahrung, Wasser ist, ob das jetzt gerade im Winter alternative Heizmöglichkeiten sind oder ob es eben auch darum geht, was mache ich in einer Zeit, wenn ich keinen Zugang zum Internet habe. Alles Dinge, die man sich überlegen kann, ohne in Panik zu verfallen. Und ja, lieber ein bisschen mehr in der Speisekammer haben, lieber ein bisschen mehr auf den Festplatten gespeichert haben. Es schadet nicht. Und wenn es denn tatsächlich notwendig ist, dann kann das wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Und ja, das ist nur ein kleiner Tipp von mir. Aber ich denke, das ist was ganz Normales. Und wir haben es in unserer modernen Zeit ein bisschen verloren. Früher hatte man das. Früher hatte man seine Bücher zu Hause. Früher hatte man seine Speisekammer gefüllt, wenn es denn möglich war. Früher hatte man sein Brennholz zu Hause. Da war man nicht so abhängig, wie das heute ist. Und ja. Ich denke, den Leuten am Land muss ich das eh nicht erzählen, weil das ist am Land immer noch was Normales. Wie weit ich mich in diesen Zeiten überhaupt in Städten aufhalten, in Großstädten aufhalten würde, ist noch ein ganz anderes Thema. Also ja, ich denke, das soll reichen an dieser Stelle. Nun gut, wir machen weiter mit den Meldungen. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon ein bisschen weiter wegstellen. Einen Moment. Ich hoffe, es ist so, ja, so ist viel besser, glaube ich. Ich glaube, ich übersteuere immer ganz leicht. Und so ist es, glaube ich, immer noch laut genug, ja. Alles cool. Ja, die Technik. So, auch das Weiße Haus hat nun eine Initiative veröffentlicht. Auch hier geht es um Intelligence, um Geheimdienste. Und zwar, nicht um Intelligence. Es geht um Intelligence, aber in diesem Sinne nicht um Geheimdienste, sondern um künstliche Intelligenz. Und auch da möchte man, von Seiten des Weißen Hauses auf dem neuesten Stand sein, also sage ich mal. Übrigens noch was Administratives oder noch eine Anmerkung zum Ton. Wenn ihr hier ein leichtes Brummen im Hintergrund hört, das hat jetzt nichts mit meiner Technik zu tun, ausnahmsweise. Ich habe eine, also nicht ich, sondern hier ein Nachbar hat wohl eine Baustelle und ist ja ganz fleißig am Bohren und Stemmen. Ich denke, man hört es ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Ich könnte auch 2 Wochen warten, bis er fertig ist und dann die nächste Sendung machen, wenn euch das lieber wäre. Aber ich denke nicht. So, wo wir gerade bei den Themen sind, der Digitalität, schauen wir doch auf den Bitcoin, der immer noch, wir sehen sie oben, eigentlich einen Höhenflug macht, immer wieder mal ein bisschen runterkracht, dann kriegen alle wieder Panik, aber dann geht es wenige Stunden später wieder bergauf. Und die Chefin der EZB, Christine Lagarde, sagt nun, dass der spekulative Bitcoin nun eine globale Regulierung braucht. Ja, viel Spaß dabei, sage ich mal. Ein Argument, das da immer wieder kommt, ist, dass der Bitcoin für dunkle Machenschaften benutzt wird. Das ist meines Erachtens ja durchaus so, da kann man nicht drum herumreden. Es geht darum, diese dunklen Machenschaften auszuschalten und nicht den Bitcoin, weil der Bitcoin für etwas anderes gedacht war. Das ist meine Meinung darüber. Auch das werden wir sehen, wie es weitergeht. Natürlich passende Meldung dazu hier. 500.000 User, weltgrößter Marktplatz des Dark Web, beschlagnahmt. Hier sieht man schon, das wird gleich mit dem Bitcoin assoziiert. Aber hier geschieht genau das, was ich gesagt habe eben. Hier werden die Machenschaften bekämpft und eben nicht der Bitcoin an sich. Großes Thema, sehr kontrovers diskutiertes Thema natürlich. Ich zeige nur auf, was hier so berichtet wird. Und die Gedanken darf sich wie immer jeder selber machen. Kennen wir schon. Zurück zu EZB-Präsidenten Lagarde. Und da sehen wir auch gleich, um was es dann geht. Wir werden einen digitalen Euro haben. Großes, großes Thema natürlich. Mir stellt sich die Frage, ob wir in mittelfristiger Zukunft überhaupt noch einen Euro haben werden. Aber ja, da bin ich auch nicht allein, denke ich. So, und um dieses finanzielle Thema abzuschließen, wie gesagt, da passiert im Hintergrund meines Erachtens auch Weltbewegendes im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich noch diese Meldung hier. Wo geht's hin, wenn das Geld nur noch digital auf einem zentralisierten Konto abgespeichert werden kann? Die HSBC sagt, dass Kunden, die es ablehnen, eine Maske zu tragen, ihren Account gekündigt bekommen. Ja, da soll's hingehen. Und die ersten Anzeichen dessen kann man ja schon beobachten, nicht nur im Bankensektor, sondern ein großes Thema ist natürlich die Löschungen in sozialen Medien, wenn man nicht die richtige Einstellung hat. Es gab doch jetzt auch diese Meldung vom IWF, dass die Kreditwürdigkeit nun anhand des Internet-Browser-Verhaltens geprüft werden soll. Also ja, wer nicht die richtigen Meinungen vertritt, der bekommt dann halt einfach keinen Kredit mehr, der bekommt kein Konto mehr und so soll es laufen. The Great Reset in seinen Anfängen, ich denke, den Leuten musste nochmal gezeigt werden, was denn wirklich für sie geplant war. Und ja, für mich alles ein Teil dieses Prozesses des globalen Erwachens. Und ja, mit diesem globalen Erwachen werden wir auch im Jahr 2021 weiter beschäftigt sein. So, und dann kommen wir jetzt natürlich zum Überthema in diesen Tagen, den US-Wahlen, die für viele ja abgeschlossen sind. Viele sehen einfach nicht, was hier passiert ist. Wir haben unzählige Beweise gesammelt, in welchem Ausmaß hier betrogen wurde. Das hat schon wirklich eine Systematik. Wir haben gesehen, dass dieser Betrug nicht nur innerhalb Amerikas stattgefunden hat, sondern dass es da Hilfe gab aus dem Ausland, aus Deutschland, aus Italien, hatten die Aussagen jetzt von Arturo Delia, diesem Mitarbeiter von Leonardo SPA, Ich habe es in den letzten Sendungen aufgezeigt und da müssen wir uns nicht mehr groß drüber unterhalten. Das Ganze wurde ignoriert, sowohl von demokratischer Seite als auch von den Gerichten, die durchaus auch unterwandert zu sein scheinen. Und natürlich auch von den Medien, und da spreche ich nicht nur von den Mainstream-Medien. Ja, und nun sieht es so aus, als wenn am 20. Januar 2021 ein gewisser Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA inauguriert werden wird. Es sind jetzt noch 6 Tage. Ich sag mal, es bleibt spannend. Nur um das anzudeuten. Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Trump-Lager bzw. Patrioten bzw. die Menschen gewonnen haben, auch wenn es noch nicht so kommuniziert worden ist. Und es geht jetzt darum, die Dinge tatsächlich auszuspielen. Wie das passieren wird, kann ich nicht sagen. Es kann sehr gut sein, dass ein Joe Biden noch als Präsident einer US-Corporation inauguriert wird. Die große Show, wie gesagt. Eventuell wäre das Verbrechen erst dann wirklich perfekt. Und alles werden wir sehen. Auch da gilt es wirklich, im Vertrauen zu bleiben, in der Zuversicht zu bleiben und sich nicht in die Angst hineinziehen zu lassen. Wir werden sehen, wie gesagt. Dass auch in Amerika ein gewisser Widerstand besteht, das sehen wir immer wieder. Und nun haben sich, es ist schon eine ältere Meldung jetzt von kurz vor Weihnachten, mehr als 60.000 Trump-Unterstützer planen, eine virtuelle zweite Inauguration zu betreiben, um eben Trump wieder als ihren Präsidenten zu wählen. Man muss sich vorstellen, was die Amerikaner sich gerade denken, nicht den Republikaner, sondern auch die Demokraten, die hier gesehen haben, wie beschissen wurde. Und Amerika wird Joe Biden nicht als ihren Präsidenten akzeptieren. Das ist eine Sache, in der ich mir auch absolut sicher bin. Wir haben da viel drüber gesprochen, wie gesagt. Alles eine Inszenierung. So, dann blicken wir nach Washington nach Washington DC. Und ja, da wird's militärisch. Und ein Thema, was ja immer wieder angedeutet wurde, ist die Einführung des Martial Law, der Insurrection Act und so weiter. Und nun sehen wir, dass zur Inauguration, jetzt an 6 Tagen, mehr und mehr Nationalgardisten nach Washington DC gezogen werden. Offizieller Tenor ist, dass diese dazu da sind, dass also die Inaugurationszeremonie zu beschützen, da Extremisten wohl planen, hier für Chaos zu sorgen. Hier heißt es, Extremisten benutzen geheime Online-Kanäle, um Dinge für den Inauguration Day in Washington DC auszuhacken. Ja, das wird geschrieben. Was tatsächlich dahinter steckt, dass hier sich die Nationalgardisten auf einen bewaffneten Einsatz in Washington vorbereiten, ja, das werden wir sehen. Es hieß ja 6.000 Nationalgardisten, inzwischen spricht man von 15.000 Nationalgardisten und ich habe auch schon die Zahl von 20.000 Nationalgardisten gehört. Die Nationalgarde kommt nach Washington DC, sie ist bewaffnet und bereit zu beschützen. Und ja, hier nochmal die Zahl 15.000 Nationalgardisten, die hier eben zur Inauguration zugezogen werden. Alles in allem natürlich beeindruckende Bilder, die wir sehen, historische Bilder, das gab es so noch nie. Wir sehen, dass hier die Nationalgardisten im Kapitol auf dem Boden schlafen, um hier eben Gewalt abzuwenden. Ich sag mal, das hätten sie mal am 6. machen sollen. Und auch das ist mit Sicherheit kein Zufall. So, nun hat Donald Trump, ich weiß nicht, ob ich das sogar noch in der letzten Sendung mit erwähnt habe, das kam dann relativ zeitgleich rein, den Notfall für Washington DC ausgerufen, jetzt für die den Zeitraum von 11. bis 24. Januar, wenn ich das richtig sehe. Und ja, hier wird das Department for Homeland Security und die FEMA mit dazugezogen, um ja gewisse Dinge zu materialisieren, sage ich mal. Hier muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen, das ist durchaus wichtig. Ja, in einem seltenen gemeinsamen Memo, in einer seltenen gemeinsamen Aussage haben nun Top-Militärführer nun die Truppen daran erinnert, dass ihre Pflicht ist, die Konstitution, die Verfassung zu schützen. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie das weitergehen wird. Man hat allerdings, und das ist auch eine Sache, die momentan wohl viele verwirren, bestätigt, dass man hier Biden unterstützen würde. Ich bin der Überzeugung, dass es alles jetzt nur noch eine Show ist und denke, dass hier die nächsten 5 bis 6 Tage, eventuell länger, ganz andere Dinge geschehen werden. Ich habe ein Video gesehen gestern aus den Vereinigten Staaten, aus einem Walmart. Der hat nochmal eine Sonderposition natürlich. Dort kaufen die Menschen die Supermärkte leer. Und also der Ausdruck des Martial Laws ist bei den Amerikanern durchaus schon angekommen und die Amerikaner bereiten sich auf gewisse Dinge auf alle Fälle vor. Wie gesagt, ich will da keine Panik schüren. Wir wissen auch nicht, wie weit die Dinge jetzt nur Amerika betreffen oder wie weit es auch nach Europa oder in andere Länder überschwappen wird. Aber ja, dass wir auch in Europa eine Situation haben, die nicht unbedingt der Freiheitsliebe entspricht, das sieht man auch ganz klar. Ich meine, ja, 15 Kilometer, sage ich dazu nur. Und viele sehen diese Dinge getrennt, ich nicht. Ich denke, ja, wir leben hier eine globale Operation. Aber auch da wiederhole ich mich ja. Zurück in die Vereinigten Staaten, zurück nach Washington D.C. Wir sehen, dass hier Bewegungen vonstatten gehen, die, ja, wie in diesem Fall, in der Luft passieren. Auch da haben wir schon Bilder gesehen, dass eventuell ja der Luftraum über Washington D.C. gesperrt war in den letzten Tagen. Und nun gibt es eine NORAD-Übung, die jetzt für die Region rund um Washington D.C. geplant ist. Wer erinnert sich an den sehr, sehr prominenten Tag, an dem ebenfalls eine NORAD-Übung durchgeführt wurde? Das war der 11. September 2001. Und nicht nur in der Luft, sondern auch unterirdisch scheint das eine oder andere los zu sein. Ich deute das jetzt mal mit dieser Meldung an, vom 30. Oktober 2018. Hier geht es um eine Kartografierung der vielen, vielen Tunnels unter Washington D.C. Und wenn wir sehen, hier sehen wir die Eule, also wenn man es 90 Grad nach, also gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann sehen wir eine Eule, sehen hier das Kapitol und ja, hier werden Tunnel angedeutet, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es unter Washington D.C. ein Tunnelsystem gibt, das eventuell viele, viele Kilometer, eventuell bis in die hunderte Kilometer ja, in andere Regionen führt. Und ja, ich sag mal, da gibt es einiges aufzuräumen. Naja, alles natürlich wilde Spekulation. Ja, noch ein paar Bilder aus Washington D.C. selbst, aus vom Kapitol. Hier nochmal, wie die Nationalgarde eben Position vor dem Kapitol bezieht. Und ja, hier wird von einer dystopischen Stimmung am US-Kapitol in D.C. gesprochen. Also, diese Bilder gab es in den USA so noch nicht. Und ja, die Amerikaner sind anders als wir da schon viel mehr sensibilisiert, dass hier etwas Großes passiert. Davon bin ich überzeugt. Und ja, wie gesagt, wir werden ja ein bisschen abgeschottet von diesen Dingen. So, hier zeige ich nochmal das Statement vom Weißen Haus. dass hier eben für den District of Columbia diese Notfallerklärung von Donald J. Trump nun bestätigt wurde. Das sehen wir interessanterweise auch für andere Staaten. Da geht es allerdings um Stürme, die jetzt auch sehr weiträumig gewütet haben. Das hat auch zu mehreren Stromausfällen gesorgt. Wie gesagt, da deutet sich ein gewisses Thema schon an. Wir sprechen hier von Connecticut, Georgia, Utah und Louisiana. Durchaus geografisch entfernte, voneinander entfernte Bundesstaaten. Ich nehme es mit. Und hier habe ich noch ein weiteres Statement des Präsidenten. Hier geht es um die Gewalt. Nicht nur um die Gewalt, die jetzt am 6. Januar stattgefunden hat im Kapitol, sondern auch um jegliche zukünftige Gewalttaten. Und Donald Trump distanziert sich hier sehr klar, auch in einem Video, das er gestern Abend europäischer Zeit auf seinem, also nicht seinen YouTube-Kanal, der wurde ja gesperrt, sondern auf dem YouTube-Kanal des Weißen Hauses hochgeladen hat, spricht das ganz klar aus, dass Gewalt nichts mit seiner Bewegung zu tun hat. Und hier heißt es, im Lichte von Berichten über weitere Demonstrationen rufe ich dringend dazu auf, dass es keine Gewalt geben darf, keine Gesetzesbrüche geben darf und auch keinen Vandalismus. Das ist nicht das, für was ich stehe, und das ist nicht das, für was Amerika steht. Ich rufe alle Amerikaner dazu auf, die Spannungen zu mindern und Ruhe zu bewahren. Vielen Dank. Also er distanziert sich hier nun ganz klar von Gewalt, und ich glaube, bei seinen Anhängern kommt es an. Und ich gehe davon aus, dass wir den ein oder anderen Aufruhr sehen werden. Da muss man da ganz, ganz genau hinschauen, von wem der ausgeht. Ja, das würde sich ja auch, und wir haben es ja auch gemacht, bei der Betrachtung dieses sogenannten Kapitolsturms auszahlen, meines Erachtens. So, diese Meldung kam auch noch vom Statement des Weißen Hauses. Ich habe ja allerdings das Ganze in einer Zeitungsmeldung gefunden. Und zwar wird Mike Pence nun Fort Drum besuchen und die Soldaten willkommen heißen oder zurück willkommen heißen. Hier steht Visit. Im Original-Statement stand Vist, also wurde das zweite I vergessen, was auch immer das zu bedeuten hat. Wahrscheinlich nur ein Tippfehler. Auch dem Weißen Haus passiert das ja mal von Zeit zu Zeit. Und wieso ist es interessant? Hier geht es um die Soldaten der 10. Bergdivision von Fort Drum. Diese Herren und Damen, ich habe es hier nochmal farblich markiert. Und damit wären wir wieder bei diesen Redcoats, die wir von Q kennen. Und diesen Redcoats, wir haben bereits gesehen, dass Red 1 eingetroffen ist. Wir haben über Red 3 gesprochen und diese 10. Mountain Division ist in Red 4 benannt. Also nur für diejenigen, die sich für diese Dinge interessieren. Es scheint hier gewisse Pläne zu geben und ja, das Ganze nur am Rande. Und interessant dürfte da auch sein, Red 2 ein zentraler Kommunikationsblackout für die Vereinigten Staaten, also für die kontinental Vereinigten Staaten, also die Hawaiianer könnten dann noch ihre E-Mails lesen sozusagen. Das sind die Dinge, die wir sehen werden, wenn sie denn passieren. Und ich kann nicht sagen, wie weit ein solcher Kommunikationsausfall jetzt nur die Vereinigten Staaten betreffen würde, ob das eine weltweite Angelegenheit werden könnte. Wie gesagt, man ist vielleicht ganz gut beraten, wenn man sich auf solche Eventualitäten einfach ein bisschen vorbereitet. Im ersten Schritt mental und sich dann halt überlegt, was würde man tun, wenn von heute auf morgen das Internet einfach ausgeschaltet werden würde oder ausfallen würde, ob das jetzt aktiv oder passiv passiert. Wie gesagt, ich will da keine Panik schüren. Ich fand es nur einen interessanten Gedanken, weil ich habe das gestern auch mir überlegt, mal so ganz hypothetisch, was würde ich machen. Ich bin ein Mensch, der sehr viel mehr hier am Computer sitzt, als ihm das eigentlich lieb ist. Und teilweise sind es 10, 12 Stunden am Tag. Ich weiß aber auch, dass ich da nicht der Einzige bin. Und ohne Internet blieb ein ziemlich großer Teil meines Tages übrig. Und da habe ich mir überlegt, was würde ich machen, wenn ich tatsächlich nun nicht mehr aufs Internet zugreifen könnte. Und ja, also mir sind dann schon ein paar Sachen eingefallen. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man sich Dinge sichert und Zeit dann nutzen kann, um ja Dinge zu lesen oder auch mal das ein oder andere Handwerkliche zu tun. Überlegt euch, wie ihr die Zeit verbringen würdet. Wirklich hypothetisch. Ich sage nicht, dass das passiert. Wirklich nicht. Es ist, glaube ich, auch für die persönliche Entwicklung ganz gut, wenn man sich überlegt, was würde ich mit meiner Zeit machen, wenn ich wirklich sehr, sehr viel davon hätte. Und ja, wir können uns ausdenken, dass wenn das Internet ausfallen würde, viele Dinge einfach nicht mehr möglich wären, die jetzt ganz normal wären. Und einfach mal da so ein bisschen ein Rollenspiel machen, ein persönliches, vielleicht auch mal mit seinen Ängsten, Familienmitgliedern, Freunden drüber reden, wie man eine solche Zeit gestalten könnte. Nur ein kleiner Tipp. Ich habe es gemacht und möchte es einfach weitergeben, weil ich das was für mich als was Wertvolles erachte. Egal, da habe jetzt wahrscheinlich die Hühner schon wieder mehr aufgescheucht, als ich wollte. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass es zu einem Internetausfall kommen wird. Ich behaupte nicht, dass es zu einem Blackout kommen wird. Ich behaupte nicht, dass es zu Versorgungsengpässen kommen wird. Aber ich weiß es auch nicht. Und es wäre doch sehr, sehr ärgerlich, wenn man hier jahrelang gewisse Dinge immer wieder gehört hätte. Und wenn es dann tatsächlich von jetzt auf gleich, und das passiert meines Erachtens, wenn dann von jetzt auf gleich, dasteht und sich überlegt, denkt, ach, hätte ich doch. Genau. Und besser ein bisschen vorsorgen, als sich dann hinterher in den Arsch beißen. Nun gut, das sollte es aber auch wirklich gewesen sein, diesbezüglich. So, Donald Trump war in Texas, in Alamo, ja auch ein durchaus historischer Name in der US-Geschichte, und hat dort eine Rede gehalten vor seiner Mauer am 450. Kilometer. Auch das vielleicht kein Zufall, dass hier dieses Jubiläum gefeiert wird. Und Trump hat in dieser Rede den 25. Verfassungszusatz angesprochen, der es ja erlauben würde, theoretisch, ihn aus dem Amt zu entfernen. Jetzt unbedingt noch, wie gesagt, es sind noch 6 Tage, das ist ganz, ganz dringend, dass er jetzt noch impeached werden muss. Auch das hat Gründe natürlich. Und er sagt aber, das Ganze ist keinerlei Gefahr für ihn. Zero risk, also null Risiko für ihn. Der Grund, wieso er denn impeached werden soll, ist, dass er, so der Tenor, zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen haben soll. Das haben wir auch gesehen, das hat er nicht getan. Er hat sich im Nachhinein davon distanziert. Leider ist ja dieses Video dann von Twitter relativ schnell entfernt worden. Und ja, hier wird gefragt, hat Donald Trump oder haben die Worte von Donald Trump auf der Rallye Gewalt entfacht? Ja. Donald Trump schießt da zurück oder schießt nicht zurück, eben nicht, sondern er äußert sich ganz normal und er beschuldigt Antifa-Leute, wie sie heißt, und wettert wieder gegen die Wahl. Ja, Schuld ist laut des US-Präsidenten die Antifa. Ja, meines Erachtens, die wichtigste und entscheidendste Frage an diesem Tag am 6. Januar war, wo waren die Gegenproteste der Antifa? Stellt euch wirklich mal diese Frage und schaut sich mal an, wie denn jede Demo, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Deutschland, auch wahrscheinlich in vielen, vielen anderen Ländern, von Konservativen, von Trump-Anhängern, von sogenannten Verschwörungstheoretikern, von Querdenkern immer, wirklich immer von Antifa-Gegendemos begleitet wurden. Und auch in Washington gab es ja, wann war das? Jetzt vor ein paar Wochen, eine Trump-Rallye, wo, ich habe die Bilder gezeigt, die Menschen angegriffen wurden und wirklich fast getötet wurden von Antifa-Leuten. Und wann hätte eine Gegendemo stattfinden sollen, wenn nicht an diesem 6. Januar? Wir haben aber keine Gegendemo gesehen. Ja, stelle ich einfach mal so in den Raum. Dass es da durchaus eine gewisse Unterwanderung gab, da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster. Und hier heißt es, die Antifa hat den Tod oder die Erschießung von Ashley Babbitt provoziert, am 6. Januar im Kapitol. Das geht aus einer Analyse eines Experten hervor. Wie gesagt, wir haben auch die Bilder gesehen. Macht euch da die eigenen Gedanken. Ich denke, die Dinge liegen da relativ klar. Und wer mir stets vorwirft, dass ich eine rosarote Brille aufhabe, sollte vielleicht seine dunkel gefärbte Brille mal absetzen und sich wirklich mal anschauen, was denn tatsächlich passiert. Ja, das wird sich alles zeigen. Hier heißt es, ein Black Lives Matter Aktivist hat bei dem Sturm aufs Kapitol teilgenommen. Ich sag gar nicht, dass es ausschließlich Antifa-Leute war, die da rein sind, ausschließlich Black Lives Matters Aktivisten, wie es ja immer so schön heißt, waren. Meines Erachtens geht es hier um die Redelsführer. Wer hat hier diesen Sturm injiziert? Und das muss man sich einfach mal ganz genau anschauen. Und einer der jungen Männer, ein angeblicher Trump-Anhänger, stammt aus New York City und ist der Sohn eines prominenten Richters aus Brooklyn. Ja, und auch diesen Mann kann man sich einfach mal ein bisschen genauer anschauen. So, dann geht's zurück zum Impeachment. Im Weißen Haus, heißt es hier, haben sich Donald Trump und Pence nun ein Signal des Zusammenhalts gesendet. Mike Pence wurde aufgefordert, von Nancy Pelosi hier dafür zu sorgen, dass Donald Trump mit dem 25. Verfassungszusatz aus dem Amt gedrängt werden kann. Und er hat Nancy Pelosi nun geantwortet, dass er diesen 25. Verfassungszusatz nicht ins Leben rufen werde und ja, dieses Spiel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mitspielen wird. Über die Rolle von Mike Pence werden ja die Historiker noch viel, viel zu reden haben. Und wo wir gerade bei Nancy Pelosi sind, ein wunderbarer Hashtag geht durch Twitter oder ja durch das, was von Twitter noch übrig geblieben ist. Und schaut euch den wirklich an, das ist ein Tipp, wenn ihr wirklich mal lachen wollt. Und Hashtag Pelosi loves Trump. Hier wird die Frage gestellt, liebt Nancy Pelosi Donald Trump? Ein bizarrer Online-Trend diskutiert über erotisches Verhalten zu Girl Crush, was es auch immer jetzt heißt. Und es sind wunderbare Memes und Fotos, die wirklich ein bisschen den Verdacht wecken, dass Nancy Pelosi ganz, ganz heimlich in Donald Trump verliebt ist. Ja. Ach, so schön, wenn man noch drüber lachen kann. Und ein weiterer Hashtag, der durchs Netz geht. Cocaine Mitch, also Kokain Mitch. Hier geht's um Mitch McConnell, den Mehrheitsführer im Senat. Ja, der demokratische Führer im Senat, Chuck Schumer, hat eben Mitch McConnell nun aufgerufen, das Impeachment Trial gegen Donald Trump unverzüglich zu starten. Da ging es hin und her ein bisschen. Es war es nun tatsächlich, aber ich komme gleich drauf, ich sage es schon in einem Satz, im Repräsentantenhaus ist es durchgegangen. Da hat man tatsächlich dieses Impeachment gegen Donald Trump jetzt verabschiedet. Und nun geht's in den Senat, aber McConnell hat bereits angekündigt, dass man jetzt erstmal ein bisschen Pause macht und da wahrscheinlich bis 19., wo sich der Senat wieder trifft, also 19. Januar, gar nichts passieren wird. Und es sieht so aus, als wenn das vermeintlich erst nach der Amtseinführung von Joe Biden passieren wird. Auch das schon abstrus, aber ja, wie gesagt, lasse ich nicht aus der Ruhe bringen. Chuck Schumer, auch nicht unbedingt beliebt im Volk. Eine Frau hat nun eine Pressekonferenz von ihm unterbrochen und nennt ihn einen rassistischen Antisemiten. Es gibt den Ausspruch, sie werden nicht mehr auf die Straße gehen können. Und ja, muss ich nicht mehr dazu sagen. Ja, dann haben ehemalige Beamte und Trump-Gegner nun 50 Millionen Blutgeld, muss man fast sagen, für Republikaner angeboten, die das Impeachment unterstützen wollen. Und ja, wo wir gerade vorher bei Pelosi waren, sie hat jetzt, und ach, das ist schon absurd genug, Eric Swalwell als den Impeachment-Manager des Repräsentantenhauses auserkoren. Wir erinnern uns, der Mann mit der chinesischen Liebschaft. So, und das ist die Meldung, die ich schon angedeutet habe. Das Haus hat, das Repräsentantenhaus, hat nun die Resolution bestätigt, dass eben Donald Trump aus dem Amt entfernt werden soll. Mike Pence hat jetzt 25. Verfassungszusatz abgelehnt und drum muss man es jetzt auf diesen Weg probieren. Es wird nicht mehr so weit kommen, wie gesagt, der Senat hatte Zeit, aber es war eine weitere und langsam hoffentlich die letzte Möglichkeit für alle Beteiligten, sich da nochmal ganz klar zu positionieren, sage ich mal. Und ja, hier heißt es, Donald Trump wird der erste Präsident, der zweimal impeached wird. Und während eine Mehrheit aus beiden Parteien eben ihn nun anklagt, dass er eben diesen Sturm aufs Kapitol eben ausgelöst haben soll. Ja, und hier heißt es nochmal, die Entscheidung im Senat wird wahrscheinlich erst gefallen sein oder erst fallen, wenn Biden eingeschworen sein wird. McConnell ist noch nicht, weiß noch nicht, wie er wählen wird. Also interessant, da jetzt also sowohl Pence als auch McConnell, die sich ja jetzt am 6. Januar relativ klar positioniert haben, sage ich mal, zögern nun. Aber auch das nur am Rande. Ja, Trump hat sich, wie gesagt, des Öfteren zu diesen Ausschreitungen geäußert. Es ist nun Zeit für Frieden und Ruhe. Was ich gesagt habe, war völlig angemessen. Ich habe das Video von gestern auf meinem Telegram-Kanal gepostet, also das Video von Trump von gestern. Ich empfehle, sich das anzuschauen. Das gibt es auch mit Sicherheit schon übersetzt. Und ja, jetzt ist die Zeit für unsere Nation, um zu heilen, hat er gesagt. Und was er gestern noch gesagt hat, war, es wird einen reibungslosen Übergang geben. Wir bereiten uns auf diesen Übergang vor. Kein Wort von Joe Biden. So, und dann noch eine Aussage von Peter Navarro, einem Trump-Berater. Trump kann es kaum erwarten, im Amtsenthebungsverfahren auszusagen. Ja, für Trump würde das eine riesige Tür öffnen, sagte er. Und er hat auch andere Dinge jetzt gesagt, wir sind wieder bei der Rede in Texas. Vorsicht, was ihr euch wünscht. Trump schickt düstere Warnung an US-Demokraten. Ja, die Mainstream-Medien gerade in Deutschland überschlagen sich gerade an Häme über Donald Trump. Und ja, wir schauen es uns einfach an und lassen uns da auch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Ein paar Freunde scheint Donald Trump noch zu haben, so den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Er verteidigt Trump und warnt, Brasilien könnte ähnliches Chaos drohen. Und weil wir es hier gerade sehen, Faktencheck im Video. Die Simpsons hat die Serie den Sturm aufs Kapitol wirklich vorhergesehen. Wir sehen hier dieses Meme rechts. Und das Ganze ist irgendwann im November oder im Oktober bei der Halloween-Folge jetzt so präsentiert werden. Ich habe es leider noch immer noch nicht gesehen. Muss ich auch jeder selber ansehen. Die Simpsons werden als die großen, das große Orakel unserer Zeit gesehen. Ja. Wer sich das... Ja, man so muss sich selber anschauen. Und hier rechts wird nochmal die Frage gestellt. Simpsons-Theorie, geht die Welt am 20. Januar unter? Ich spreche immer wieder von einem Weltuntergang, der jetzt auch mit Sicherheit passiert. Die große Frage, die man sich hier stellen kann, wessen Welt geht unter? Und ja, um das geht's. So, ein Staatsanwalt aus Washington D.C. Schaut sich nun die Möglichkeiten genau an, Donald Trump und andere verhaften zu können. Man kann davon ausgehen, sollte Joe Biden Präsident werden, wird für einige sehr, sehr eng werden. Ja, wie gesagt, es wird nicht passieren. Also, selbst wenn er als Präsident inauguriert wird, wird er ja auf einem zahnlosen Löwen reiten und das auch nicht sonderlich lange, da bin ich mir auch sicher. Ja, und dann, wo wir gerade bei Verhaftungen sind, gestern für viele die größte Meldung, die da passiert ist. Der Staatsanwalt von Texas, Ken Paxton, hat etwas bekannt gegeben. San Antonio, oder eine Frau aus San Antonio, wurde festgenommen. Hier wird von einer Wahlbetrügerin gesprochen und die Anklage ist ein breit gefächerte Stimmensammlung, Stimmenernte und Betrug. Ich frage mich, welcher Wahlbetrug? Und hier geht es tatsächlich um die Wahl jetzt am 3. November 2020. Ja, ist es die erste Verhaftung, die wir sehen? Wir werden sehen, wie das weitergeht. Allerdings geht es hier um den Wahlbetrug bei der US-Wahl 2020. Und das ist eine Sache, die ja von den Medien entweder ignoriert wird oder eben kleingeredet wird, als ja, nicht haltbar dargestellt wird und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz klicken hier die Handschellen und ich glaube, dieser Frau drohen nun 20 Jahre Haft. Tja, meines Erachtens, der Tenor in den nächsten Tagen und Wochen. Wie gesagt, es liegt alles auf dem Tisch. So, dann gibt es mehrere Rücktritte. Ein Anwalt für PBS tritt nun zurück. Er wird in einem Project Veritas Sting einer verdeckten Operation eben erwischt beim Lügen oder Ähnlichem. Und der Project Veritas ist da vorne dabei. Es gibt weiter viele, viele Rücktritte. 6 Air Force Beamte sind zurückgetreten. Der Chef der Homeland Security, Chad Wolf, ist zurückgetreten und wird ersetzt durch den FEMA-Administrator Pete Gaynor. Ja, die FEMA gilt ja seit seit ja, der Einführung des Patriot Acts und so weiter als rotes Tuch, gerade bei gewissen Verschwörungstheoretikern, Theorien, die Millionen oder die vier Kugeln für jeden Amerikaner ist, glaube ich, da die bekannteste Legende, die da immer wieder weitergereicht wird. Und die FEMA wird von vielen, vielen Menschen immer noch als sehr negativ gesehen, da man ebenfalls vermutet, dass es zu großen Säuberungen gegen das amerikanische Volk kommen wird. Ich denke, es wird genau das Gegenteil der Fall sein, aber auch das werden wir sehen. Und dass hier eben ein FEMA-Beamter, Administrator nun eingesetzt wird, in dieser Zeit, ist meines Erachtens durchaus bemerkenswert. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu den schon angesprochenen Stromausfällen. Auch da gilt das Gleiche wie beim Internetausfall, einfach auf gewisse Dinge vorbereitet sein und ja, was soll ich groß sagen dazu? Ich glaube, das haben wir jetzt weitgehend diskutiert. In Portland, im Bundesstaat Oregon, gab es zu einem weitläufigen Stromausfall. Das Ganze ist eine Meldung. Wir haben Meldungen aus Kalifornien gesehen, wir haben Meldungen aus Washington State gesehen. Und es gibt diese Meldung, diese Karte hier, Power Outage US. Das ist ein Screenshot jetzt von gestern Abend. Gestern am frühen Abend war hier noch Kalifornien dabei. Und ja, die gilt es zu beobachten in den nächsten Tagen, was sich denn hier tatsächlich tut. Und die Amerika ist ja nicht allein, wenn es um ein ja doch fragiles Stromnetz geht. Kommen wir gleich drauf. Bemerkenswert, gestern war noch ein Tweet von einem Account der FEMA, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und hier heißt es, seid vorbereitet auf einen Stromausfall. Ladet eure Laptops und Handys, habt Taschenlampen und Batterien, habt Generatoren außerhalb, mindestens 20 Feet vom Haus weg. Ja, und habt einen Plan für Kühlung von Medizin und strombetriebenen medizinischen Geräten. Ja, alles Zufall natürlich, dass es jetzt zu dieser Zeit kommt. Und wo wir gerade bei den Tweets sind, ein großer Stromausfall wird aus verschiedenen Städten in Iran, im Iran gemeldet. Der Iran, ja, ob ich das ganz verkehrt, ein Nachbarland von Pakistan. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts völlig Falsches gesagt. Ich schaue es mir gleich noch an. Und in Pakistan hat man jetzt die letzten, oder übers Wochenende, einen landesweiten Stromausfall. Ja, wie gesagt, alles eventuell einfach Zufälle. Aber auch aus Europa hören wir ja Ähnliches. Wir haben jetzt vor diesem europaweiten Stromausfall gehört, an dem wir ganz knapp vorbeigeschrammt sind. Zumindest nach dem Narrativ. Und ja, eine stellvertretende Meldung jetzt für all die Meldungen, die ich gestern über Stromausfälle in Deutschland gefunden habe. Da gab es wohl auch, ja nicht flächendeckend, aber vereinzelt immer wieder Stromausfälle. Und hier sprechen wir von einem Stromausfall in Dettingen. Ja, wie gesagt, das ist eine stellvertretende Meldung für viele, viele weitere kleinere Stromausfälle, die wir gesehen haben jetzt in den letzten Tagen. Wie gesagt, einfach ein bisschen bereit sein für gewisse Dinge. Zurück in den Vereinigten Staaten. Die Stadt New York bricht mit Donald Trump. Auch da kann man sich jetzt inzwischen wirklich weit aus dem Fenster lehnen. Und einer der berühmtesten New Yorker ist ja Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister. Und ja, es wird auch schon davon geredet, dass er vielleicht auch wieder Bürgermeister werden könnte, wenn das Ganze mal vorbei ist. Und ich habe es geschaut. Natürlich ist der Iran ein Nachbarland von Pakistan. Ja, und die New Yorker State Bar Association hat nun einen Versuch unternommen, Rudy Giuliani von seiner Mitgliedschaft auszuschließen. Also man will ihm die Akkreditierung entziehen. Auch hier stimmt die Meinung natürlich nicht, und da kommen wir jetzt langsam zum Thema, wie mit gewissen Meinungen in diesen Tagen umgegangen wird. US-Sender Fox News, Newsmax und OAN. Buhlen um die Rechten, heißt es hier. Lange galt Fox News als der liebste Sender von Donald Trump. Doch zuletzt sympathisierte der noch amtierende US-Präsident mit zwei anderen Unternehmen, Newsmax und One America News. Beide halten daran fest, dass Trump der wahre Wahlsieger sei und haben damit Erfolg. Ja, wie können sie nur an einer solchen kruden Theorie weiter festhalten? Und wo wir gerade bei Foxen waren, wo wir gerade bei kruden Theorien waren, schauen wir doch kurz auf Sean Hannity. Er warnt, dass der Inhalt von Hunter Bidens Laptop die Seele der Nation schockieren wird. Ach ja, da gibt es ja auch noch diesen Laptop. Und ja, wir haben schon des Öfteren das ein oder andere Bild gesehen. Jetzt sagt es Sean Hannity, einer der prominentesten Anchorman in den Vereinigten Staaten, genau selbiges. Da kommt noch was auf uns zu. Ich denke, das sollte uns allen klar sein. Ja, bleiben wir kurz bei Hunter Biden. Er spielt den Papa, er spielt eventuell sogar sich selbst unter einer ganz, ganz großen Maske versteckt und führt sein Baby aus mit seiner Frau. Nur am Rande, ob das hier Hunter Biden ist oder nicht, wissen die Götter. Ja, zurück zu dem Thema. Wir schauen auf Florida. Und hier wurde nun ein versteckter Untergrundbunker gefunden, in dem Kinderpornografie gefunden wurde. Und der Verdächtige, ein 57-jähriger Amerikaner, wurde verhaftet. Lass mal kurz schauen. Ja, wurde verhaftet und eingesperrt. Ja, also, hier reden wir von unterirdischen Bunkern. Auch das ein Thema, das natürlich im Jahr 2020 sehr, sehr prominent besprochen wurde. Ein Blick nach Indien. Auch hier geht es um Festnahmen von Serientätern. Auch hier geht es um Kindesmissbrauch und Pornografie. In der Türkei wurde ein religiöser Kultführer Adnan Oktar für 1075 Jahre eingesperrt. Hier geht es um Sexualverbrechen. Eine kleine Reise um die Welt, und das ist alles etwas, was diese krude Verschwörungstheorie Q bzw. QAnon, da muss man unterscheiden, also wird im Mainstream nicht unterschieden, immer wieder behauptet hat, dass hier nämlich satanische Eliten pädophilen Ringe unterhalten, was ja so absurd ist. Und auf der anderen Seite sehen wir immer wieder fast täglich diese Meldungen, angefangen bei Epstein und so weiter. Also ja, hier werden Dinge zusammengeführt und die Menschen auf gewisse Offenlegungen vorbereitet, ist meine Ansicht. So, und dann kommen wir doch zu QAnon. Wie bekloppt ist das denn, wird hier gefragt bei der Bild. QAnon-Schamane nun als Actionfigur erhältlich. Ja, über diesen Mann könnte man auch viel reden, haben wir auch schon getan. Das Thema wird weiterhin hochgehalten. Twitter hat nun über 70.000 QAnon-Accounts gelöscht inzwischen. Wie gesagt, wir sind immer wieder diesen einen Kerl. Amazon hat QAnon Merchandise, also T-Shirts, Kappen und so weiter, von ihrem Marktplatz entfernt. Auch da geht es in die gleiche Richtung. Und wo wir gerade bei Amazon sind, man hat sich nun beworben mit seinen Servern, die Verteidigungssysteme des Pentagons zu unterstützen, zu betreiben. Die gleiche Plattform, also Amazon, hat ja Palais von ihren Servern entfernt, jetzt vor wenigen Tagen. Blick mal auf Facebook. Facebook verbannt nun Stop the Steal Content von ihrer Seite, ihren Seiten, 69 Tage nach der Wahl. Also alle, wir sprechen es immer wieder an, gehen in die gleiche Richtung. Und ja, YouTube hat nun den Kanal von Präsident Trump eben für mindestens eine Woche gesperrt. Hier das Video, das kommt eben nicht vom YouTube-Kanal von Trump, sondern es kommt vom YouTube-Kanal vom Weißen Haus. Die Rede von gestern, die ich schon angesprochen habe, wie gesagt, auf meinem Telegram-Kanal habe ich die hochgeladen, da kann man das sehen. So, und dann kommt Überraschendes von deutschen und französischen Regierungen. Hier heißt es: In Deutschland und Frankreich ist man schockiert über den Twitter-Bann von Donald Trump. Ja, das sind durchaus bemerkenswerte Meldungen. Auch Nawalny hat sich ja Kritisches geäußert. Naja, wer weiß schon, was da los ist. Blick mal auf Pompeo, der jetzt eine Reise nach Europa abgesagt hat. Die wäre, glaube ich, am 19. hätte die stattfinden sollen. Europäische Anführer lehnen es ab, sich noch mit ihm zu treffen. Ich denke, dass da andere Dinge passieren in den Vereinigten Staaten, die für ihn mit Sicherheit wichtiger sind. Und hier hat er noch getwittert: In einer Woche werde ich als Außenminister Ja, er schreibt hier Stepping Aside, also Stepping Down, also heißt zurücktreten. Er heißt, sagt hier, er wird zur Seite treten als Außenminister und dieser Account wird archiviert. Ja, stellen Sie sicher, dass Sie mir auf Mike Pompeo oder @MikePompeo folgen. Tun Sie es jetzt. Ja. Schauen wir mal. Eine Meldung aus Uganda. Dort hat man den Spieß umgedreht und hat seinerseits die sozialen Medien selber gesperrt, also Twitter, Facebook und so weiter, 2 Tage vor der Wahl. Aber das ist eine kleine Nebenmeldung. Zurück zu den WhatsApp-Alternativen, zurück zu den Twitter-Alternativen und so weiter. Bislang unbekannter Ansturm, WhatsApp-Alternative Signal, so beliebt wie nie, die steht ja mit Elon Musk in Verbindung. Hier heißt es, sowohl Whistleblower Edward Snowden als auch der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, empfehlen die Verwendung von Signal. Ja, das macht es natürlich äußerst, äußerst vertrauenswürdig. Und nochmal zurück zu unseren geliebten Führerinnen. Hier wird die Frage gestellt, Frau von der Leyen, wann dürfen wir Ihre SMS lesen? Die Europäische Union speichert jedes Jahr 1000 E-Mails in ihrem Archiv, aber keine einzige SMS und keine WhatsApp-Nachricht. Das muss sich ändern, fordert die EU-Bürgerbeauftragte. Ja, nur am Rande ebenfalls. Bleiben wir kurz bei der EU. Behörden können in jedem EU-Staat Verfahren gegen Facebook einleiten. Nach Einschätzung von Generalanwalt Michael Bobek können Datenschutzbehörden künftig in jedem Mitgliedstaat der EU Verstöße von Facebook ahnden. Dass der Konzern seinen europäischen Sitz in Dublin hat, hält der Gutachter für unerheblich. Ja, auch da wird es eng werden, eventuell. Und für jemanden oder für eine Plattform, die jetzt momentan auf dem aufsteigenden Ast ist, schaut es gerade echt gut aus. Und zwar redet man hier von Telegram. 25 Millionen neue Nutzer. Telegram registriert enormen Zulauf. Telegram erlebt in den letzten 3 Tagen eine wundersame Nutzervermehrung. Trump-Anhänger auf der Suche nach Alternativen? Womöglich auch. Zudem vergrault der große Konkurrent WhatsApp viele Nutzer mit neuen Datenschutzrichtlinien. Ja, mal schauen, wie weit Telegram auch das hält, was es verspricht, sage ich mal. Und dann gab es ja viel Spekulation, dass Donald Trump einen eigenen Kanal aufmacht. Und es kam jetzt die Meldung, Donald Trump startet eigenes Social Network, Trumpbook.usa.com. Ob das hier wirklich valide ist, muss sich jeder selber überlegen. Ich würde ruhig bleiben in dieser Situation weiterhin. Mal schauen, was kommt. Wie gesagt, mit Telegram seid ihr meines Erachtens gut aufgehoben in diesen Tagen. Falls es nicht jedem klar ist, Joe Biden hat Beziehungen zu 5 großen Technologiefirmen. Wundert mich jetzt natürlich absolut nicht. Wir blicken auf Palais, haben wir schon angesprochen, die ja von Amazon, von den Amazon-Servern entfernt wurden. Und ja, der CEO von Palais sagt nun, dass die Social-Media-App, die eben von Trump-Unterstützern favorisiert wird, eventuell nicht zurückkehren wird. Ja. Bleiben wir kurz noch beim rechten Netzwerk Palais, wie es hier heißt. Da gab es einen Security-Fail. Hacker stellen 70 Terabyte Nutzerdaten sicher. Und wo wir gerade bei den Hackern sind, auch WhatsApp hat wohl Probleme, ein Datenleck. Links zu privaten Gruppen und Nutzerprofilen tauchen in Google-Suche auf. Und ja, viele haben von WhatsApp, das jetzt zu Facebook gehört, die Schnauze voll und haben das gekündigt. Man darf sich generell Gedanken machen, wie wertvoll denn diese Firmen alle noch sind. Also Facebook, WhatsApp, YouTube, Google und so weiter. Ich denke, die geht die Richtung steil nach unten. So. Und damit kommen wir zum nächsten großen Thema in dieser Tage, Corona. Ich denke, ihr vermisst es schon, dass darüber gesprochen wird. Und ja, beginnen auch hier mit den Hackern. Und zwar wurden Daten von Pfizer gestohlen, indem es eben um diese Covid-19-Impfstufe geht, beziehungsweise die Daten diesbezüglich. Und ja, man hat das Ganze online gestellt. Auch das kann sich jeder anschauen. Auch bei Pfizer läuft nicht rund. So, dann schauen wir mal, was diesbezüglich los ist global. Führende WHO-Wissenschaftlerin, trotz Impfung wird Corona 2021 nicht enden. Ja, War das nicht irgendwie das, was uns jetzt versprochen wurde? Wenn der Impfstoff da ist, dann wird alles besser. Scheint wohl nicht so zu sein. Und die WHO setzt sogar noch einen obendrauf. Ja, das zweite Jahr der Pandemie könnte sogar noch schlimmer werden. Eine Aussage der WHO ebenfalls. Ja, noch schlimmer bedeutet, es ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Schluss mit lustig, weil bei vielen ist es ja jetzt schon angekommen, viele sind ja jetzt schon an diesem Punkt angekommen. Ja, und sogar in China, wo wir ja Berichte gehört haben, dass da eigentlich relativ wenig passiert ist seit März, heißt es nun Corona zurück in China, Ausgangssperre für 23 Millionen Menschen. Ja, es wird nochmal zumindest medial das Narrativ angezogen. In Dänemark führt man nun den Covid-19-Impfpass ein. Ja, ein Schritt auf dem Weg zu einer offeneren Gesellschaft. Ja, da fällt einem tatsächlich nichts mehr ein. Dass hier vieles nicht stimmt, das sollte den meisten auch klar werden, mehr und mehr klar werden zumindest. Einmal widersinnig heißt es hier, nach Impfkampagne explodieren in Israel die Corona-Zahlen. An was mag's liegen? Auch in England wird die Covid-Situation immer dramatischer, sind die Meldungen, die sich häufen. Es wird immer dramatischer, alles wird immer schlimmer und schlimmer. Und wie gesagt, es hängt natürlich keineswegs mit der Impfung selber zusammen. Auch wenn hier mal wieder jemand nach der Impfung gestorben ist, eine 89-Jährige. Wie gesagt, irgendwann kommt man in das Alter, in dem der Tod unausweichlich wird. Wieso man in diesem Alter dann unbedingt noch eine Impfung erhalten muss, darf man sich fragen. Und wenn man eine Stunde später dann eben stirbt, dann ja, werden die Fragen nicht weniger, sage ich mal. So, auch Papst Franziskus hat ja schon ein gewisses Alter erreicht und auch er hat sich nun gestern gegen das Coronavirus impfen lassen. Der eine oder andere vermutet da eine Kodierung, wenn es um die Impfung geht. Wir haben ja auch die Queen und ihren Mann geimpft gesehen. Lass mal so stehen. Wir bleiben kurz in Italien. Dort beginnt der größte Mafia-Prozess mit 355 Angeklagten. Ja, und alles zufällig. Ich habe am Anfang schon Italien angesprochen, die ja auch bei der US-Präsidentschaftswahl involviert waren, eventuell bis hoch in höchste Kreise. Ich habe auch von dem Vatikan schon angesprochen mal. Und gleichzeitig, mitten in der Pandemie, platzt Italiens Regierung. Alles Zufall. Ja, und da kann man ganz kurz ein bisschen genauer hinschauen. Die Regierungskoalition in Italien ist geplatzt. Der kleine Koalitionspartner Italia Viva von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi hat seine Unterstützung aufgekündigt und seine beiden Ministerinnen aus dem Kabinett abgezogen. Wir erinnern uns an dieses Interview bei Maria Sack. Da ging es unter anderem auch um die Zusammenarbeit zwischen Barack Obama und genau diesem Matteo Renzi jetzt. Und natürlich ist das alles ein purer Zufall, aber ja. Macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche, ich glaube, das habe ich lange nicht mehr gesagt. So, zurück zum Virus, das jetzt in allen von uns lebt, egal wie viele Lockdowns noch folgen. Ja, es lebte, glaube ich, schon seit Jahrzehnten in allen von uns. Zum ersten Mal ist das Coronavirus 1965 aufgetaucht. Und ja, wir haben es alle bis zu diesem Punkt geschafft. Und diese Versuche, jetzt hier die Menschen diesbezüglich einzusperren, kommen, glaube ich, von einer ganz anderen Richtung. Wie gesagt, den Great Reset habe ich immer wieder angesprochen. Aber, und das ist der doppelte Boden, den ich da auch immer wieder anspreche, es passiert auch das eine oder andere im Hintergrund, was man da nicht vergessen darf, was in eine ganz andere Richtung führen wird. So, das Unwort oder die Unwörter des Jahres 2020, Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften, habe ich noch nie gehört, aber ja, klingt auch interessant. Man weiß jetzt, welche Worte man 2020 oder 2021 besser gesagt, nicht mehr in den Bund nehmen sollte. Corona-Diktatur ist natürlich ganz, ganz pfui. So, zurück zu unserer geliebten Kanzlerin. Merkel warnt von Virusmutationen. Es stehen uns 8 bis 10 sehr harte Wochen bevor. Jetzt lasst mich kurz rechnen. Also wir haben jetzt Mitte Januar. In 8 Wochen wäre Mitte März, also nicht ganz Mitte März. Ja, also so gegen Mitte März, Mitte April wird's besser. Und ja, in dieser Auslegung teile ich da sehr wohl die Meinung unserer Kanzlerin, auch wenn ich natürlich andere Vorzeichen sehe. Aber mit diesen 8 bis 10 Wochen, die jetzt sehr hart werden könnten, hat sie eventuell nicht ganz Unrecht. Wir gehen durch ein Nadelöhr, das betone ich immer wieder. Und das hat natürlich auch ein gewisses zeitliches Ausmaß. Wie gesagt, einfach ein bisschen sich auf gewisse Dinge vorbereiten. So, unvorbereitet wurde wohl die deutsche Regierung erwischt. Dramatisches Eingeständnis der Kanzlerin. Deutschland hat bis Sommer nicht genug Impfstoff. Ja, das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Wie konnte das nur passieren, wo wir doch von Kompetenz sozusagen umgeben sind. Da komme ich auch gleich auf Markus Söder. Er reagiert mit einer Aussage jetzt auf diese Impfmüdigkeit von Pflegekräften, die ja wirklich sehr, sehr anstrengend sind. Es wundert schon, dass gerade Pflegekräfte und medizinisches Personal und Krankenpfleger und Pflegerinnen da so kritisch sind gegen diesen Impfstoff. Sind doch die, die es eigentlich wissen müssten, dass dieser Impfstoff so wertvoll ist und diese Pandemie endlich jetzt beenden kann. Ach nee, kann er nicht, wie wir von der WHO jetzt auch gehört haben. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Da schreitet Markus Söder voran und fordert nun eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Und ja, das ist natürlich beim einen oder anderen nicht so gerne gesehen oder wird nicht gerne gehört. Ein Schritt weiter ist ein Zahnarzt gegangen und setzt diese Impfpflicht schon durch. Er behandelt niemanden, der nicht geimpft ist. Da muss man sich wirklich mal Gedanken über den hippokratischen Eid machen. Ja, werden wir alles sehen. Stundensatz deutlich über 100 Euro. Streit um Ärztehonorare für Corona-Impfung. Scheint so, als wenn diese Impfungen ja ein ganz gutes Geschäft werden. Und noch eine weitere Meldung über einen Arzt. Impfarzt als Hochstapler entlarvt. Ja, die unfassbare Geschichte von Dr. Ozan K. Ja, alles nicht so wichtig. Ich glaube, das größte Thema momentan ist diese Impfpflicht, die da angedacht ist. Auch Lambrecht und Spahn gegen Impfpflicht. Seit dem Vorschuss von Bayerns Ministerpräsident Söder, eine Impfpflicht für Pflegekräfte einzuführen, hagelt es Kritik. Nun kam nochmal eine von Justizministerin Lambrecht und Gesundheitsminister Spahn klare Absage. Ja. Und jetzt schnallt sich an. Jens Spahn hat tatsächlich Folgendes gesagt. Nach Söders Vorschuss wird Jens Spahn deutlich: Ich habe mein Wort gegeben. Ja, da sind wir mal gespannt, ob Jens Spahn tatsächlich mal zu diesem stehen wird. Ich bin wirklich gespannt. Ja. So, da wird natürlich weiter diskutiert. Bekämpfung der Corona-Pandemie, ist eine Impfpflicht rechtlich möglich? Söder hat sie in die Diskussion gebracht, die SPD lehnt sie ab. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte. Doch geht sowas rechtlich überhaupt? Ja, was rechtlich geht oder nicht, das spielt doch eigentlich sowieso keine Rolle mehr, schon lange nicht mehr. Die große Frage ist, lassen es die Leute mit sich machen oder lassen sie es nicht mit sich machen? Und ich möchte mal einen schönen Gruß an eben diese hier angesprochenen Pflegekräfte hinaussenden. Ich weiß, mir hört der ein oder andere zu. Wirklich schönen Gruß. Und ja, hört auf euer Herz und lasst euch nicht alles gefallen. Ich denke, man fühlt sich oft alleine. Und gerade in dieser Situation, in der viele sich einfach nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu sagen, sehr, sehr vorsichtig geworden sind, fühlen sich viele auch isoliert. Ich kann euch wirklich sagen, gerade wenn es hier um die Impfpflicht geht, um das Impfen von Pflegekräften, sieht es die Mehrheit in dieser Berufsgruppe wirklich ähnlich. Mehr kann ich das, glaube ich, nicht andeuten. Aber ja, ihr seid wirklich nicht allein. So, Kritik an Impfpflichtvorschlag für medizinische Berufe, wie gesagt. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob einem Herr Söder das nicht klar gewesen ist, dass es hier Kritik hageln würde. Und zu was führt es mal wieder in der Gesellschaft? Es wird mehr und mehr ja ein Aufwachen förmlich provoziert. Und wenn man da ergebnisorientiert handelt, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. So, wer es immer noch nicht glauben will, dass hier, ich weiß es wirklich nicht, wie es gemeint ist, aber einerseits sind diese Artikel natürlich schockierend, andererseits führt dieser Schock, den da viele kriegen, wirklich zu einem Erwachen. Ich sage es immer wieder. Und hier heißt es, der Staat hat das Recht, die Impfung zur Pflicht zu erheben. Ich weiß nicht, ob dieser Jacques Schuster das Ganze noch ernst meint oder ob er eventuell ja durch diese Überspitzung etwas ganz anderes erreichen will. Ich kann das nicht beurteilen. In seinem Fall, ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der genau mit solchen Methoden arbeitet. So, Kritik an Berliner Impfzentrum. Auch da zeigt sich, wie ja gewollt denn die Impfung generell bei den Menschen ist. Es fehlt nicht der Impfstoff, es fehlt an Menschen, die sich impfen lassen. Ja, wie gesagt, wir brauchen eine Pflicht. Ganz, ganz klar. Und ja, zurück zu Markus Söder. Eine weitere Geschichte, die jetzt auch wirklich beim einen oder anderen wirklich das Fass den Boden ausschlägt, ist die Einführung in Bayern der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. Also die Geschäfte, die halt noch geöffnet haben. Diese FFP2-Masken muss man nach 2 Stunden eine halbe Stunde absetzen, um keine gesundheitlichen Schäden zu provozieren. Und es handelt sich hier um Einwegmasken, die durchaus teuer sind. Und man kommt dann, wenn man sich wirklich hier jetzt seine 2 Masken am Tag kauft oder was auch immer, was ja Pflicht wird, wenn man jetzt zum Beispiel in seinem Geschäft arbeitet oder Busfahrer ist oder so, und das Ganze selber tragen muss, kommt man mit Sicherheit auf einen 3-stelligen Euro-Bereich im Monat nur für diese FFP2-Masken, die man natürlich selber tragen muss. Und dazu kommt natürlich die Situation, dass viele keine Einkünfte mehr haben einfach und das letzte Geld sozusagen für diese scheiß Masken ausgeben müssen. Auch da fragt man sich wirklich, wird hier mit Absicht übertrieben, um die Leute einfach mit dem Zaunpfahl sozusagen aus ihrem geistigen Delirium zu prügeln. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass auch diese Meldung hier, diese FFP2-Pflicht jetzt bei vielen Menschen einfach das Fass zum Überlaufen bringt. So, wo wir gerade beim Finanziellen waren. Auszahlung der Novemberhilfen verzögert sich wegen einer Peinlichkeit. Technische Probleme. Ja, kein Problem, es macht ja nichts. Dann warten wir halt nochmal 2 oder 3 Monate. Dann ist bei den meisten eh wurscht und dann sparen wir uns diese Hilfen auch wieder. Unternehmen vor dem Aus. 16 Millionen Verlust, 10.000 Euro Hilfe. Corona-Hilfe nur für Betriebe, die ihre Verluste nachweisen können. Das hat zuletzt für Unmut erregt. Jedoch, jetzt gibt es neue Details. Doch für viele Unternehmen könnte die Hilfe zu spät kommen, wie gesagt. Und wo wir es gerade sehen, die Unternehmen, die wir hier sehen, der Bodyshop, Gerd Weber und so weiter, das sind nicht die, die unbedingt da am meisten Schaden nehmen, glaube ich, sondern die Kleinen sind es, so wie immer. Die Bundesregierung änderte heimlich Bedingungen der Corona-Hilfen zum Nachteil von Unternehmen. Auch das wundert niemanden. Und ja, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, viele werden bereits gezahlte Hilfen zurückzahlen müssen. Ich kann da wirklich nur noch drüber lachen, weil es so absurd ist und weil es so offensichtlich wird, wie hier ein ganzes Land, eine ganze Welt sozusagen in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wird, wegen eines Schnupfens. Und die Leute spielen alle mit. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat wirklich ein Ablaufdatum, aber der Unmut wird größer und ja, wie lang kann ich einen Luftballon aufblasen? So, während des Lockdowns geöffnet, Händler will Bußgeld nicht zahlen. Ein Pelzländer hat am Montag trotz Lockdown seinen Laden in der Regensburger Innenstadt aufgesperrt und muss deshalb mit einem Bußgeld rechnen. Die Strafen will er aber nicht bezahlen. Wenn nötig, will der Händler sogar rechtlich dagegen vorgehen. Und ja, das springt mir jetzt rein. Starke Schmerzen, benommen, Taubheitsgefühl. BER-Mitarbeiter berichten von Stromschlägen. Hier waren mal wieder Fachmänner am Werk und wo wir gerade in Berlin sind. Berlin staunt über ein Schneewitter. Ja, ein Sturm über Berlin, wie man ihn wohl noch nicht gesehen hat. Ja, der Sturm ist da. Das eine oft zitierte These ja in gewissen Kreisen. Und wie er denn da ist, schauen wir uns einfach mal an. Im Landkreis Tirschenreuth 17 neue Corona-Fälle. Alles jetzt aktuelle Meldungen. In Flensburg 17 neue Corona-Fälle. In Weimar 17 neue Corona-Fälle. In Steyr, Österreich, 17 neue Fälle innerhalb 24 Stunden. Oh, das ist eine alte Meldung. Entschuldigung, aus dem September. Tut mir leid. Diese hier ist wieder aktuell. Jetzt schon 17 neue Verdachtsfälle in Tirol. Genau, wie gesagt, der Sturm ist da. Wir bleiben kurz in Österreich. Österreich will Schulöffnungen ermöglichen. Kinder sollen sich jetzt selbst testen. Ja. Auch das ist von Absurdität nicht mehr zu verbieten. Wir waren vorher in Regensburg, schauen jetzt nach Linz. Wirtin macht lokal trotz Lockdown auf. Als Mama werde ich gezwungen, die Verordnungen zu umgehen. Ja, irgendwann kommt der Punkt bei jedem, wo er einfach keine andere Wahl mehr hat, als hier wirklich gegen die Dinge vorzugehen. Das Lokal war besucht und da kommt auch schon der Staatsschutz sozusagen in Uniform. Wir werden sehen, wie weit das noch gut geht. Ja, Jens Spahn hat sich auch anderweitig geäußert. Jetzt geht es darum, die Kontakte im privaten Bereich zu reduzieren, weil, und das haben wir ja alle gesehen, es ist Lockdown. Eigentlich ist im öffentlichen Bereich nichts mehr los, dennoch gehen die Zahlen nach oben. Und das liegt natürlich nicht daran, dass wie wild getestet wird oder die Tests einfach nicht stimmen, sondern das liegt ganz klar einzig und allein daran, dass im privaten Bereich die Infektionen stattfinden. Und das mehr als denn je, mehr als je. Und ja, darum muss man auch eben diese Kontakte im privaten Bereich reduzieren. Ihr merkt alle, wo es hingehen soll. Und ja, auch die Bild hat es immer wieder gebracht. Werden bald alle Handydaten kontrolliert? Der Irrsinn mit der Corona-Leine. Was soll man sagen? Die Leute lassen sich immer noch gefallen. Und drum muss man immer wieder noch einen draufsetzen. Kommt ganztägige Ausgangssperre. Experten für noch schärfere Maßnahmen als bisher. Und ja, Prinzip Hoffnung, keine Option mehr. Deutschland steuert jetzt auf den totalen Lockdown zu. Ausgangssperre für alle. Ja, wie gesagt, ich habe vorher über gewisse Dinge in Amerika gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass wir hier eine globale Angelegenheit vor uns haben und es hat natürlich nichts mit irgendwas zu tun, ganz klar. So, Politik liebt Shutdown, wieso die Rückkehr zur Normalität hinausgezögert wird. Manche Politiker können sich ein Leben ohne Bevormundung der Bürger offenbar nicht mehr vorstellen und möchten den Ausnahmezustand künstlich verlängern. Die Diskussion um die Privilegien für Geimpfte ist exemplarisch für den Stellenwert der Freiheit in Deutschland. Ja, das ist ein großes Thema. Und hier bei Reitschuster heißt es, Merkel und Medien stimmen auf den totalen Lockdown ein. Ja, total. So, das ist, wie gesagt, was Globales ist, sehen wir immer wieder. Hier heißt es, der Libanon erklärt den Notstand Ja, das Militär setzt den Lockdown durch. Also auch hier wohl das Militär in gewissen Operationen involviert. Und dort geht schon sogar so weit, dass selbst die Supermärkte nun ab heute geschlossen werden. Libanon ordnet wegen Corona vollständige Ausgangssperre an. In Kanada zeigt sich, wie wunderbar man diesen Dingen mit Humor begegnen kann. Ausgangssperre in Quebec. Kanadierin führt Mann an der Leine aus. Eine Frau in Kanada wollte die Corona-Ausgangssperre umgehen mit einer unkonventionellen Lösung. Sie lief mit ihrem Partner an der Leine durch die Stadt. Ja, der Mensch ist einfach einmalig und das wird auch so bleiben. Das wird man ihm nicht aberziehen können, auch wenn man es probiert. Und das ist die gegenteilige Meinung, da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Mallorca verbietet Fahrgästen das Reden. Auf der bei Deutschen beliebten Ferieninsel Mallorca steigen die Infektionszahlen deutlich. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, greift die Baleareninsel zu einer besonderen Maßnahme. Ja, man erteilt Sprechverbot. Und wie klarer kann man es den Leuten noch sagen? Ich hatte letztens die Meldung von der Verhaftung auf der Parkbank. Also, es ist in diesen Zeiten nicht mehr erlaubt, alleine auf einer Parkbank zu sitzen und nicht mehr erlaubt zu reden. Wie viel klarer muss man es den Leuten noch sagen? Und ich habe es vorher schon angedeutet, viele Berufstreibende, also Gewerbetreibende sind nicht mehr in der Lage, sich zu ernähren und sind jetzt einfach in der Situation, in dem es heißt, ja, friss oder stirb. Und hier heißt es aus Mexiko, Verzweiflung. Hunderte Restaurants in Mexiko-Stadt öffnen trotz Verbots. Die einzige andere Option ist der Tod. Das ist kein Akt der Rebellion, sondern ein Akt der Verzweiflung, sagt Giuliani Lopresti, Eigentümer des Que Brajo im Innenstadtviertel Cuauhtémoc. Wir öffnen, denn die einzig andere Option ist der Tod. Ja. Und von Mexiko blicken wir jetzt noch nach Kalifornien. Und man muss wirklich sagen, zumindest einer der alten Helden sozusagen gibt sich standhaft. Los Angeles, Bruce Willis ohne Maske in Apotheke erwischt. Öffentliche Schelte für US-Schauspieler Bruce Willis. Er soll ohne Maske ausgerechnet in eine Apotheke gegangen sein und wurde wohl gebeten, das Geschäft zu verlassen. Kann man sich anschauen. Hat auch gewisse Aussagen zur Freiheit gemacht. Und ja, wenn Bruce Willis gedreht wird. Egal. So, ein weiterer Schauspieler, John Voight, trotz Hollywood und lobt Trump nach den Unruhen im Kapitol. Es ist nicht vorbei. Ja, und das sind viele, viele natürlich genauso. Es ist nicht vorbei und ja, the best is yet to come. Das Beste kommt noch und nochmal zurück zu Corona. Lässt Trump jetzt die Corona-Bombe platzen? In seinen letzten Tagen als Präsident könnte Trump geheime Informationen veröffentlichen. Ja, schauen wir mal. Und mein heutiger Titel war ja David gegen Goliath. Und viele sind in diesen Tagen wirklich verzweifelt und wissen nicht, wie sie dieser Übermacht noch begegnen können. Und dazu jetzt meine letzte Meldung. Ja, über die sogar ich als Bayer lachen kann, weil es war einfach mal wieder Zeit. Holstein Kiel hat gestern den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geschmissen, was eine ja recht banale Meldung ist, aber ich finde, das ist so ja bezeichnend für die Zeit, in der wir jetzt haben. Gebt nicht auf, alles ist möglich, wenn man zusammenhält und unmöglich ist. Oder scheinbar Unmögliches kann immer wieder geschafft werden. Wie gesagt, the best is yet to come. So, und das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich für eure Unterstützung. Und ja, ich denke, es ist dann mal wieder Zeit für ein Live-Spiel sozusagen. Heute nicht, vielleicht morgen am Freitag oder während des Wochenendes wird auf alle Fälle live kommen, sage ich jetzt mal. Und ja, bleibt entspannt. Auch wenn es natürlich sehr, sehr aufgewühlt ist, wenn die Meldungen nur so reinprasseln. Es bringt nichts, wenn ihr euch da aus der Ruhe bringen lasst. Wir werden sehen, was passiert. Und werden es auch weiterhin natürlich entsprechend beobachten. Ich wünsche einen schönen Tag, sag nochmal vielen Dank und ja, bin nochmal draußen. Bis zum nächsten Mal.